Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Mein Zahnfleisch hat geblutet und ja, beim Zähneputzen war halt die Zahnbürste rot und ja, viel Blut.
Es blutet beim Zähneputzen, mal mehr, mal weniger. Und erstmal tut es auch nicht weh. Zahnfleischentzündungen können auch relativ lange unbemerkt bleiben und sind oft harmlos. Aufmerksam sein sollte man trotzdem. Häufige Zahnfleischentzündungen sind nicht nur unangenehm, sondern können auf langfristige Probleme hinweisen, auch die Vorstufe einer Parodontitis sein. Dabei greift die Entzündung auf den Halteapparat der Zähne über und lässt sie im schlimmsten Fall wackeln und ausfallen. Wie es letztlich zu einer Parodontitis kommt, ist wissenschaftlich noch nicht bis ins Letzte geklärt. Klar ist aber, eine gute Zahnhygiene kann Entzündungen verhindern und die Heilung unterstützen. Und Zahnärztinnen und Ärzte haben eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten bis hin zum chirurgischen Eingriff, um im Ernstfall zu helfen. Von Zahnfleischentzündung bis Parodontitis, das ist heute das Thema in der Sprechstunde. Ich bin Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Unser Experte für das Thema Zahnfleischentzündung und Parodontitis ist Professor Thomas Beikler. Er ist Direktor der Klinik für Parodontologie, Präventive Zahnmedizin und Zahnerhaltung am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Und aus Hamburg ist er auch zugeschaltet. Hallo, Herr Beikler.
Hallo, Herr Pyritz. Schönen guten Tag aus Hamburg.
Herr Beikler, kleine Zahnfleischentzündungen dürfte jeder kennen. Was steckt da normalerweise dahinter?
Also wenn es wirklich nur eine banale Zahnfleischentzündung ist, das heißt nicht mit Schmerzen verbunden ist etc., das hatten Sie in Ihrer Anmoderation ja schon richtig gesagt, dann ist das wahrscheinlich bedingt durch eine unzureichende Mundhygiene. Das weniger Schlimme bei einer sogenannten Gingivitis, das wäre also eine rein, sage ich mal, durch schlechte Mundhygiene ausgelöste Entzündung des Zahnfleisches, ist, dass sie rückgängig zu machen ist. Das ist, die ist reversibel. Mhm. Wenn man besser dann die Zähne putzt, geht die Entzündung zurück und es bleiben keine Spätfolgen über. Das sieht bei der Parodontitis, auf die wir gleich zu sprechen kommen, etwas anders aus.
Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei der Gingivitis, also diesen kleinen reversiblen Zahnfleischentzündung, wie Sie jetzt auch gesagt haben. Die bleiben erstmal auch häufig ja unbemerkt. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass es nicht weh tut. Da könnte man aus zahnärztlicher Sicht sagen, leider tut es nicht weh. Denn wenn Schmerzen da wären, würden die Patienten sich natürlich früher vorstellen. Es ist etwas, was vom Patienten nicht selbst wahrgenommen wird. Es kann verbunden sein zum Beispiel mit Mundgeruch. Das heißt, hier könnten vielleicht Lebensabschnittspartner einen darauf aufmerksam machen, dass die Mundhygiene nicht so in Ordnung ist. Es kann sein, dass man vielleicht selber Zahnbelege sieht im Spiegel. Und vielleicht hier auch erkennt, dass die Mundhygiene dann nicht so optimal ist.
Das heißt, bei solchen kleinen Entzündungen wäre das Mittel der Wahl gründlich putzen und dann warten, dass es vorbeigeht.
Genau, also gründlich, das heißt richtig zu putzen. Und dann sollte sich so eine Entzündung auch innerhalb weniger Tage zurückbilden. Und nach 2 Wochen ist das in der Regel dann schon nicht mehr sichtbar.
Dann vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, wenn Sie sagen richtig putzen, was wären da die wichtigsten ganz praktischen Ratschläge, die Sie Ihren Patientinnen und Patienten mit auf den Weg geben?
Also ganz hilfreich ist zum Beispiel schon mal eine Zahnbürste, die in den Mund zu nehmen. Das kann man jetzt mit einer Handzahnbürste machen, wenn man da Probleme hat, die richtig einzusetzen, kann einem das der Zahnarzt des Vertrauens mit Sicherheit beibringen. Man kann auch eine elektrische Zahnbürste benutzen, die unterstützt die Mundhygiene etwas, macht aber die Sachen natürlich nicht ganz von alleine. Und ein großer Fehler, der häufig gemacht wird beim Einsatz von einer elektrischen Zahnbürste, ist, dass die wie eine Handzahnbürste geführt wird. Und das ist falsch, weil dann funktionieren die nämlich überhaupt nicht richtig. Dann sind sie auch schlechter als eine schlecht geführte manuelle Zahnbürste. Da gibt es dann unterschiedliche Systeme, über die man sich dann informieren kann, wie man die vernünftig dann um die Zähne herum bewegt.
Zahnbürste ist erstmal ein guter Tipp. Wofür können denn solche Zahnfleischentzündungen im negativen Fall auch Symptome sein? Oder wozu können sie führen, wenn man nicht richtig reagiert und behandelt?
Also man muss hier unterscheiden. Natürlich sind es einmal die entzündungsabhängigen Veränderungen des Zahnfleischs, die eben mit einer erhöhten Blutung einhergehen. Das kann zum Beispiel auch schon mal, wenn es sehr stark ist, ein Zeichen von einem bisher nicht erkannten Diabetes mellitus sein. Ja, da kommt es auch zu einer überschießenden Entzündungsreaktion. Und wenn das sich dann sozusagen auf eine Gingivitis draufpfropft, dann wird das Bluten nur noch schlimmer. Es gibt allerdings auch Gingivitis Arten, die gar nicht so sehr mit der Mundhygiene assoziiert sind, die aber Zeichen einer systemischen Erkrankung sein kann, zum Beispiel eine Leukämie. Das ist natürlich dann etwas, was durchaus abklärungsbedürftig ist. Leider wird es von den Patienten dann in der Regel nicht wahrgenommen als erstes. Manche Leukämien zeichnen sich zuerst durch Veränderungen am Zahnfleisch aus. Aber es wird häufig dann eben übersehen, sodass dann andere Symptome dann im Vordergrund stehen. Mhm.
Warnzeichen beim Zahnfleischbluten wäre dann, dass es da wiederkehrend ist oder stärker ist als bei einer normalen Gingivitis?
Also beim Diabetes auf jeden Fall. Hier kommt es zu durchaus stärkeren Blutungen, wobei natürlich für den Patienten der Vergleich fehlt. Der mag dann auch das viele Bluten als normal einordnen. Aber nichtsdestotrotz, das, was viele Patienten oder Hörerinnen hier wahrscheinlich schon aus der Werbung kennen, ja, wenn also hier richtig Blut beim Zähneputzen auf der Zahnbürste oder im Spülbecken drin ist, dann sollte man das schon mal untersuchen lassen.
Bleiben wir bei der normalen Gingivitis und das Wort Parodontitis ist auch schon gefallen. Meine Kollegin Anneke Meyer hat mit unterschiedlichen Menschen über deren Erfahrungen mit Zahnfleischentzündung bis hin zu Parodontitis, was genau das ist, klären wir gleich, gesprochen. Und in diese kleine O-Ton-Collage hören wir jetzt mal rein.
Mein Zahnfleisch hat geblutet und ja, beim Zähneputzen war halt die Zahnbürste rot und ja, viel Blut. Ich bin zum Zahnarzt gegangen und ich habe Chlorhexidin bekommen und eine Zahncreme, um Parodontose vorzubeugen. Und ich habe gelernt, dass ab über 40 man die meisten Zähne nicht wegen Karies verliert, sondern wegen Parodontose. Und Zahnfleischblutung ist ein Risikofaktor.
Das hat angefangen mit Zahnfleischbuchen und deshalb bin ich natürlich in zahnärztliche Behandlung gegangen. Und die hat mir dann irgendwann erzählt, dass es Parodontitis ist. Bis dahin hatte ich noch nie sowas gehört. Und die hat gesagt, das liegt am nicht ordentlich Zähneputzen. Deshalb hat sie mir vorgeschlagen, dass sie operativ mir einen Teil des Zahnfleisches wegnimmt. Und das habe ich machen lassen. Und danach ist diese Parodontose, die ist nicht mehr so aufgetaucht. Das ist nicht mehr schmerzhaft gewesen. Das war ja eine Zeit lang wirklich auch schmerzhaft. Heute habe ich damit also keine nennenswerten Probleme. Und die Folgen dieser Geschichte ist, dass ich nach wie vor oben rechts, oben links einen Zahn habe, der locker im Gaumen ist sozusagen und wo ich jetzt langsam überlegen muss, ob ich mir den nicht einfach mal rausziehen lasse. Der ist so locker, ich habe keine Lust, immer nur rechts zu kauen, sondern möchte eigentlich auch links kauen können.
Wir haben es gerade in O-Tönen gehört, Herr Beikler, und ich habe es auch an vielen Stellen gelesen bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Eine Zahnfleischentzündung oder Gingivitis könne die Vorstufe einer Parodontitis sein. Klären wir erstmal den Begriff, was ist eine Parodontitis?
Also bei der Parodontitis handelt es sich um eine chronisch destruktive Entzündung, also eine chronische Erkrankung, die den Zahnhalteapparat zerstört. Das heißt also, der Bereich, der den Zahn im Knochen hält, geht zurück und der umliegende Knochen ebenfalls. Eine Parodontitis führt eben zu Schäden am Knochen und am Zahnhalteapparat, die eben nicht mehr rückgängig machbar sind. Sinn. Man kann ein bisschen versuchen zu regenerieren, aber das A und O, und das kam ja in dieser Moderation auch schon zur Sprache, ist, dass man diese Entzündung in den Griff bekommt. Das heißt, dass man sie auch wirklich behandeln und behandeln lässt. Jetzt ist die Frage, was kann der Patient vielleicht dabei selber tun? Also wichtig ist, dass er sich behandeln lässt, das ist das eine. Über die Art und was man da tun kann, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Aber die Mundhygiene ist natürlich häufig zu verbessern, das ist ein Punkt. Aber die alleine reicht nicht aus, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Mhm. Denn trotz aller Gadgets, sage ich mal, die der Patient dann empfohlen bekommt, kommt er nicht in diese Taschen rein.
Auf die Behandlung kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Ich würde gerne noch einen Begriff klären. In den O-Tönen war auch von Parodontose die Rede. Das ist medizinisch nicht korrekt, müssen wir an der Stelle einmal sagen.
Das ist richtig. Bei einer Ose, also wenn das Suffix Ose dran ist, handelt es sich eher um eine Atrophie. Und die Itis, die bezeichnet die Entzündung. Und die Parodontitis, wie der Name eben richtig lautet, ist eine entzündliche Erkrankung und keine atrophische Form. Das heißt, dass es sich quasi über die Zeit langsam zurückbildet, der Zahnhalteapparat. Das ist es definitiv nicht.
Mhm. Dann mal zurück zur Ausgangsfrage. Wie klar ist denn tatsächlich der Zusammenhang zwischen Gingivitis, also dieser einfachen Zahnfleischentzündung, über die wir eingangs gesprochen haben, und dieser dann doch schwereren Entzündungsform Parodontitis?
Also momentan ist Lehrmeinung, man hat eine Gingivitis und diese Entzündung verstärkt, etabliert sich und führt dann langsam zu einer fortschreitenden Entzündung Richtung Wurzelspitze. Ob das tatsächlich so ist, wird in der Wissenschaft durchaus diskutiert. Denn bei der Gingivitis geht man davon aus, aha, man hat also quasi mehr Bakterien. So war lange die Lehrmeinung, und das Mehr an Bakterien, die Zunahme der Plaque führt zu mehr Entzündung. Und das führt dann eben dann letztendlich irgendwann quasi notwendigerweise in eine Parodontitis. Muss man sagen, in vielen Fällen mag das so sein, aber eben nicht in allen. Es gibt durchaus Patienten, die eine sehr geringgradig ausgeprägte Entzündung haben, aber trotzdem sehr ausgeprägte, wir nennen das, wenn diese Taschen sich bilden, auch Attachmentverluste, das heißt, dass der Zahnhalteapparat eben zurückgeht. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man im Allgemeinen für die große Masse sagen, eine gute Mundhygiene hilft. Sie hilft nicht allen. Keine Frage, es gibt durchaus auch Menschen, die eine sehr schlechte Mundhygiene haben und andere Risikofaktoren und die dann keine Parodontitis entwickeln.
Ich greife das Stichwort Risikofaktoren auf. Welche sind denn da sozusagen anerkannte Ursachen und Risikofaktoren, die das Risiko für eine Parodontitis erhöhen?
Ja, also einer der wesentlichen Faktoren ist tatsächlich das Rauchen. Rauchen ist einer der Faktoren, die die Progression, das Voranschreiten von Knochenverlusten begünstigen. Dann auch schon vorher genannt der Diabetes, respektive jede Art der, sage ich mal, Störung im Immunsystem kann sich negativ auf die Progression einer Erkrankung, einer entzündlichen Erkrankung natürlich auswirken. Darüber hinaus, klar, gibt es auch Faktoren, die das Immunsystem auch runterfahren, zum Beispiel Stress. Nicht umsonst gibt es den Begriff auf dem Zahnfleisch gehen. Mhm. Das heißt also, das ist auch etwas, was natürlich mit da reinkommt. Es gibt Faktoren, die man auch diskutiert, wie eine Fehlernährung. Das ist momentan in der Wissenschaft ein sehr, ja, wie soll man sagen, heißes Thema, inwieweit man da den Entzündungsanteil vielleicht auch modulieren kann durch eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten. Es gibt weitere Faktoren, die mit hineinspielen können, neben der Tatsache, dass wir eben alles, was die Entzündung irgendwie beeinflusst, dass das nicht besonders hilfreich ist. Die sind aber noch, sag ich mal, im Fluss, im wissenschaftlichen Diskurs.
Wie sieht es aus mit Arzneimitteln? Arzneimittel, die speziell auch das Immunsystem unterdrücken?
Die können eine Parodontitis natürlich negativ beeinflussen. Es gibt, ich glaube auch vorhin im Einspieler wurde das kurz erwähnt, eine Gingiva-Wucherung, eine Gingiva-Hyperplasie, wie wir es im Fachterminus bezeichnen. Das kann zum Beispiel bei Medikamenten sein, die gegen Bluthochdruck eingesetzt werden. Da gibt es bestimmte Arten, die sowas auslösen. Die unterstützen aber sozusagen das Auftauchen einer Parodontitis, aber sind nicht wirklich ursächlich damit assoziiert.
Was heißt das konkret, Hyperplasie?
Das heißt, dass das Zahnfleisch tatsächlich anfängt zu wuchern. Mhm. Ja, das ist wirklich, da müssen nicht unbedingt Verluste am Zahnhalteapparat bestehen, sondern dass die Gingiva wird sozusagen im Volumen größer. Das ist keine bösartige Wucherung.
Ja.
Das muss man natürlich unterscheiden.
Keine Tumorerkrankung?
Nein, keine Tumorerkrankung.
Sie haben eben schon einmal diese Taschen erwähnt, die bei Parodontitis entstehen können. Wenn Sie es noch mal kurz nachzeichnen, wie verläuft eine Parodontitis typischerweise, wenn nichts dagegen unternommen wird? Wie entstehen diese Zahnfleischtaschen?
Also typischerweise ist es so, dass Sie eine Entzündung haben, die sich erst im oberen Anteil des Zahnhalterapparats ausbildet. Das führt dann dazu, dass die Entzündung auch auf den Knochen übergreift. Wir haben im Zahnhalterapparat anatomisch um einen natürlichen Zahn so eine Art Dichtgummi. Man nennt das ein Saumepithel. Das hat auch eine immunologische Bedeutung. Und wenn sich hier eben Bakterien vermehren oder aber auch die Zusammensetzung der Mikroflora sich verändert, dann kann die Entzündung hier eben übergreifen. Man muss auch wissen, dieses Saumepithel, was ja eine gewisse Schutzfunktion darstellt, ist zum Beispiel bei Implantaten nicht vorhanden. Da haben Sie immer eine offene Verbindung zwischen Mundhöhle und Knochen. Mhm. Und es ist ja schon erstaunlich, dass das so gut in der Mundhöhle eigentlich funktioniert. So, wenn es dann weitergeht, beginnen dann auch langsam für den Patienten möglicherweise Symptome aufzutreten. Die sind ja wichtig. Die Frühsymptome sind sehr unspezifisch und von vielen Patienten eben unbemerkt. Aber die Spätsymptome können dann eben sein, dass sich die Zähne lockern, dass sie sich vielleicht verschieben. Ja, die müssen noch nicht so richtig locker sein, aber dann sieht man vielleicht, oh Mensch, früher auf dem Bild sah es ein bisschen anders aus. Und jetzt stehen die Zähne irgendwie anders. Es kann sein, dass sich tatsächlich mal lokalisierte Abszesse bilden. Das ist natürlich mit Schmerzen verbunden. Ansonsten ist das Voranschreiten oder auch die Parodontitis, wie schon häufig gesagt, eben schmerzarm bis schmerzlos. Es kann auch sein, dass neben der Lockerung sich auch die, wir nennen das die Bisshöhe, etwas verändert. Das hat natürlich etwas mit den Verschiebungen der Zähne zu tun. Und ein anderes Symptom, was der Patient häufig eben nicht selber merkt, ist Mundgeruch. auch das kann eben auftauchen und vielleicht wird man von netten Menschen darauf aufmerksam gemacht.
Kann eine Parodontitis auch von selbst wieder ausheilen oder schreitet die automatisch voran?
Nein, Parodontitis heilt nicht aus und auch wir können sie nicht heilen. Also der Begriff Heilung ist, was die Parodontitis-Therapie angeht, eigentlich fehlbesetzt. Wir können sie stabilisieren durch unsere Therapie und man muss auch ganz klar sagen, eine Parodontitis-Therapie muss lebenslang erfolgen.
Schauen wir, bevor wir auf die Therapie kommen, noch ganz kurz auf die Diagnose. Wie wird eine Parodontitis in der Zahnarztpraxis dann tatsächlich eindeutig identifiziert?
Das ist eigentlich sehr einfach. Man muss sagen, ein Hineingucken alleine beweist gar nichts. Ja, eine Parodontitis oder eine Dentition oder Zähne können ganz gesund aussehen. Man muss Folgendes machen, dass man mit einer Sonde, mit einer stumpfen Sonde um den Zahn herum geht und dann misst, wie tief man mit dieser Sonde am Zahn entlang in die Tiefe kommt, um das mal so vereinfacht zu sagen. Das hört sich jetzt furchtbar schmerzhaft an, ist es aber nicht. Das ist wirklich ein schmerzarmer bis schmerzloser Prozess, vor dem keiner Angst haben muss. Und das gehört eigentlich gemacht. Mehr braucht man eigentlich noch nicht machen. Dazu kommt natürlich dann, wenn man den Verdacht hat, dass eine Parodontitis ist, dass man das natürlich röntgenologisch noch etwas besser darstellen kann. Keine Frage, aber prinzipiell sehr einfach, eine Sonde. Und Augen wären hilfreich, wenn man hat. Vielleicht auch noch eine Lupenbrille. Dann kann man das sehr einfach nachweisen.
Es gibt auch eine spezielle Parodontitis-Untersuchung, gewisser so ein Screening-Index. Ist das Teil der Standarduntersuchung in der Zahnarztpraxis?
Ja, das sollte Teil jeglicher Untersuchung sein. Ja, die sollte zumindest alle 2 Jahre durchgeführt werden, um eben zu screenen, um festzustellen, ob eine Parodontitis vorliegt oder nicht. Das geht sehr, sehr schnell. Der Patient wird auch danach unterrichtet, kriegt dann, wenn er will, auch nochmal ein Befundblatt mit, in dem drin steht, was man gefunden hat und welche Therapievorschläge dann sich daraus ableiten lassen.
Dieser Screening-Index, den ich jetzt genannt habe, das ist genau das, was Sie vorher beschrieben haben. Also diese Testung am Zahnhals sozusagen.
Genau, ganz genau.
Wenn jetzt eine Parodontitis festgestellt wurde, Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, dann kommt die Therapie. Was ist da normalerweise der erste Schritt?
Also normalerweise gehört es natürlich dazu, dass man den Patienten aufklärt, was er nun eigentlich wirklich hat, weil viele wissen das eben gar nicht, die kennen auch die Begrifflichkeiten gar nicht. Die sagen, ich habe doch super Zähne, da habe ich keine Löcher drin, warum bin ich jetzt plötzlich krank, das ist das Erste. Dann wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Parodontitis-Therapie empfehlen, die vereinfacht gesagt aus 2 Teilen besteht. Das ist zum einen eine Vorbehandlung, das heißt Aufklärung, vielleicht auch Verbesserung der Mundhygiene, Verbesserung oder Hinweisen auf Risikofaktoren etc. Und das wird abgeschlossen durch eine nicht-chirurgische Therapie. Das heißt, hier wird um die Zähne herum gereinigt, wobei man auch hier natürlich, vorhin klang das auch schon an, zum Beispiel mit Chlorhexidinpräparaten, die man unterstützend geben kann, arbeitet, um die bakteriellen Beläge und die bakterielle Last zu reduzieren. Man sollte auch die gesamten Schleimhäute mit hineinnehmen. Auch die Zunge wird häufig, sage ich mal, nicht in die Therapie mit einbezogen. Ja, oder viele Patienten wissen das auch nicht, weil es ist ja ein Riesenreservoir, was Bakterien angeht. Wenn man diese nicht-chirurgische Therapie gemacht hat, die nichts Dramatisches ist, die aber bitte nicht mit einer professionellen Zahnreinigung verwechselt werden sollte, das sind unterschiedliche Paar Schuhe, lässt man die Situation abheilen und misst dann nochmal nach 3 bis 6 Monaten durch, also das ist diese Sondierung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, und bestimmt dann, ob und wenn ja, welche Art der Chirurgie für den Betreffenden vielleicht noch hilfreich wäre.
In welchen Fällen kommt ein chirurgischer Eingriff in Frage und was wird dann gemacht?
Also, wenn man nach der nicht-chirurgischen Therapie noch Sondiertiefen hat über 6 mm etwa, 6-7 mm, dann kann man darüber nachdenken, dass man versucht, das Zahnfleisch, ich sage das jetzt vereinfacht, chirurgisch zu kürzen. Man bearbeitet hier dann aber nicht nur das Weichgewebe, sondern auch den Knochen, glättet den. Hört sich jetzt furchtbar martialisch an, ist es aber nicht. Oder aber in speziellen Fällen kann man auch tatsächlich Defekte wieder aufbauen. Man muss sich das aber so vorstellen, dass man also nicht den ganzen Knochen um den Zahn herum wieder aufbauen kann, sondern vor allem, wenn quasi Löcher im Knochen drin sind, um das mal vereinfacht zu sagen, dann geht das ganz gut.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich begrüße die erste Hörerin aus Berlin, hat sie angerufen. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich habe seit Jahren unten rechts am letzten Backenzahn, der eine Goldkrone hat, Zahntaschen. Und die entzünden sich immer wieder. Das ist schmerzhaft und das Zahnfleisch ist geschwollen. Mein Zahnarzt, zu dem ich eigentlich regelmäßig gehe, hat mir dann empfohlen, mir ein Präparat zu besorgen, was man auch Säuglingen beim Zahnen gibt. Das schmiere ich dann drauf, dann hilft es ein paar Tage, aber irgendwann flammt es immer wieder auf. Ich weiß, möchte gerne wissen, ob es da eine dauerhafte Lösung gibt.
Vielen Dank für die Frage, Herr Beikler. Würde ich an Sie als Experten weiterreichen?
Also, so wie die Dame das schildert, wird hier rein symptomatisch und nicht kausal therapiert. Das ist wahrscheinlich Dönexan, was dort verabreicht wurde. Das ist ein Lokalanästhetikum, nee. Nicht? Wie heißt das
Nein.
dann?
Ach, das ist Oroben.
Aha, okay, ja, okay. Also, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie nochmal auf den Zahnarzt zugehen. Hat er denn um den Zahn herum schon gereinigt? Wurde das schon mal gemacht?
Er ist mit der Sonde reingegangen und dann irgendein Nelkenöl oder so ein Nelkenpräparat dort eingebracht. Das brennt und dann hilft es eine Weile, aber es kommt sofort wieder. Ne?
Hat er denn mal kontrolliert, inwieweit vielleicht der Zahnnerv dort auch betroffen ist, dass der Zahn noch auf Kälte reagiert?
Nee, eigentlich nicht.
Es kann auch mal sein, dass hier eine Verbindung besteht zwischen dem Zahnhalteapparat und dem Zahnnerven, wenn die Taschen besonders tief sind. Das wäre etwas, was ich empfehlen würde, vielleicht mal zu tun und tatsächlich auch den Rest der Zähne auch mal angucken, weil es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, dass eine Parodontitis mehrere Zähne betrifft und nicht nur einzelne Zähne. Mhm. Das würde ich Ihnen auch empfehlen, durchführen zu lassen. Dieses Reinigen um den Zahn herum, das müsste entweder mit Handinstrumenten gemacht werden, das ist dann so ein Kratzen, was Sie wahrscheinlich gespürt hätten, oder aber auch maschinell, das ist dann mit so einem surrenden Gerät, was so ähnlich wie so ein, ja, wie, nicht wie ein Bohrer, aber so ungefähr so ähnlich sich anhört. Wenn das alles nicht gemacht wurde, dann sprechen Sie Ihren Zahnarzt doch mal so richtig drauf an, ob denn da tatsächlich subgingival, so ist der Begriff, subgingival instrumentiert wurde.
Sagen Sie nochmal, sub wie?
Subgingival instrumentiert wurde.
Subindival.
Subgingival, genau.
Subindival, okay, das habe ich mir gemerkt und dann frage ich. In Kürze bin ich dort. Ich danke Ihnen vielmals.
Ja? Immer gerne.
Vielen Dank. Vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Herr Beikler, ich würde gerne kurz eine Frage dazwischen schieben, die uns per Mail erreicht hat, wo jetzt gerade das Stichwort Säuglinge fiel. Gibt es bei Parodontitis einen Effekt von Alter oder Geschlecht? Taucht es in einer gewissen Lebensphase häufiger auf? Sind Männer oder Frauen häufiger betroffen?
Also einen schwachen Effekt gibt es beim Geschlecht. Und zwar sollen Männer stärker betroffen sein. Das ist die eine Sache. Das ist aber letztendlich nicht so, dass man daraus ableiten kann, dass Männer ein Risikofaktor, Mann sein ein Risikofaktor ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Wahrscheinlich ist es so, dass Frauen eher präventive Maßnahmen in Anspruch nehmen und schlicht und ergreifend häufiger zum Zahnarzt gehen und es vielleicht dort auch häufiger dann diagnostiziert und dann therapiert wird.
Das wären Lebensstilfaktoren.
Das wäre ein Lebensstilfaktor. Ist vermutlich, das ist die Vermutung dahinter. Mhm. Beim Alter ist es so, es ist keine altersabhängige Erkrankung. Sie steigt zwar im Alter an, ja, also die Prävalenz nimmt zu im Alter, aber das liegt wahrscheinlich auch daran begründet, dass sehr viele Fälle nicht therapiert werden. Und eine Erkrankung, die langsam voranschreitet, führt natürlich dann in Bezug aufs Alter zu einer Zunahme der Auftretenshäufigkeit dieser Erkrankung. Mhm. Sodass diese Altersabhängige, das würde ja auch dann eher in diesen nicht richtigen Begriff der Parodontose überleiten, ist es nicht.
Wenn Sie sagen, viele Fälle werden gar nicht therapiert, was sind denn die Schätzungen, wie viele Menschen sind im Laufe ihres Lebens von Parodontitis betroffen?
Also wenn Sie einmal von Parodontitis betroffen sind,
dann bleiben
Sie.
Ja. Dann stelle ich die Frage ein bisschen
anders. Alles gut, ich habe Sie schon richtig verstanden, alles gut. Nein, also man muss einfach sagen, dass geschätzt in Deutschland fast jeder Zweite betroffen ist. Und es werden im Jahr, das sind die Zahlen der gesetzlichen Krankenversicherung, im Jahr etwas über 1 Million Patienten behandelt.
Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Huberich aus Meersburg, hat sie angerufen. Es geht um das Thema Zahnzwischenräume. Hallo Frau Huberich.
Schönen guten Morgen. Es passt jetzt auch so mit dem Alter. Ich habe festgestellt, ich habe kein Zahnfleischbluten, ich habe angeblich auch keine Parodontitis, dass ich im Laufe der letzten Jahre immer größere Nummern bei den Zahnzwischenraumbürsten brauche. Was ist da die Ursache und gibt es einen Zusammenhang mit der Parodontitis?
Ja, Weikler. Ja. Erstmal schönen guten Tag. Also es geht darum, dass die Zahnzwischenräume vermeintlich größer werden.
Genau.
Und Sie sagen, Sie haben keine Parodontitis, dann muss man... Ja, da muss man natürlich überlegen, haben Sie vielleicht auch des Guten zu viel gemacht? Das heißt also zu fest geputzt. Das kann zu Rezession führen, dass die Zähne länger aussehen, visuell länger sind, was sie natürlich nicht sind. Aber die Wurzel kommt stärker zum Tragen. Die andere Sache, die natürlich auch möglich ist, ist tatsächlich, dass es zu Zahnverschiebungen kommt. Die können nicht nur parodontal bedingt sein, sondern zum Beispiel auch, wenn man sehr stark mit den Zähnen arbeitet oder aber das, sag ich mal, orthodontische, also das Zahnfehlstellungen da sind, die sich dann im Laufe des Lebens auch manifestieren, im Sinne der Tatsache, dass die Zahnzwischenräume größer werden. Das wäre so etwas.
Kann es was mit Überkronungen zu tun haben?
Das kann sein, dass es also quasi iatrogen bedingt ist. Das würde aber eben dann auch Richtung Entzündung gehen. Und das ist, sagen Sie es zumindest, nicht festgestellt worden. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier oder durch chirurgische Maßnahmen, dass Papillen, sag ich mal, weggeschnitten worden sind. Das sollte nicht passieren, aber es könnte ja sein, dass sowas stattgefunden hat. Aber dass die sich einfach so zurückbilden, ohne eine Parodontitis, ist eher selten.
Eher unwahrscheinlich. Das heißt aber mit einer elektrischen Zahnbürste, Sie haben vorhin mal kurz angedeutet, was kann man da falsch machen? Ich glaube, ich halte sie nur hin.
Das kommt drauf an, wenn Sie eine Schallzahnbürste haben, die sollen Sie auch nur hinhalten und dann in Abständen halt entsprechend des Bürstenkopfes dann um die Zähne herumführen. Wenn Sie eine elektrische Zahnbürste nehmen, die so einen kleinen rotierenden Kopf hat, die sollten Sie jeweils um den einzelnen Zahn herumführen, dass sie auch optimal ist.
Na gut, also gut, es bleibt ein Geheimnis.
Es ist ein Geheimnis.
Frau Huberich, vielen Dank für den Anruf aus Meersburg. Herr Beikleser, Sie haben gesagt, man kann auch zu stark putzen. Dann ziehe ich mal eine Frage, die uns auch mehrfach per Mail erreicht hat. Welche Rolle spielt die professionelle Zahnreinigung bei der Parodontitis-Prävention?
Also da muss man Folgendes sagen. Die epidemiologischen Zahlen, die wir haben, zeigen, dass das Karies deutlich rückläufig ist. Das hat mit Sicherheit auch mit dem verstärkten Nutzen präventiver Maßnahmen durch die Patienten als auch durch das Anbieten, verstärkte Anbieten dieser Maßnahmen zu tun in Deutschland. Die Parodontitis zeigt sich leider diesbezüglich wenig beeindruckt von diesen guten Entwicklungen, was auch darauf hindeutet, dass es unterschiedliche Krankheitsentitäten sind, unterschiedliche Krankheitsformen sind. Eine professionelle Zahnreinigung hilft, sage ich mal, im sichtbaren Bereich. Ja, sie ist nicht ausreichend, um eine Parodontitis in den Griff zu bekommen und auch langfristig in den Griff zu bekommen. Häufig wird allerdings auch von den Kollegen der Begriff, ja, da machen wir eine Zahnreinigung, genommen, um das vielleicht auch für die Patienten griffiger zu machen. Aber eine professionelle Zahnreinigung ist nicht ausreichend, auch die Situation zu stabilisieren. Und wahrscheinlich aufgrund auch der Tatsache, dass wir eben noch nicht genau wissen, wie eine Parodontitis wirklich zustande kommt, um sie zu verhindern.
Bleiben wir noch kurz bei der professionellen Zahnreinigung. Wie gut ist da wissenschaftlich sozusagen auch die Wirksamkeit nachgewiesen? Ist ja immer eine große Frage, weil das dann auch zusammenhängt mit der Kostenübernahme. Wird ja höchstens anteilig von den Krankenkassen übernommen.
Absolut. Es geistern hier immer Sachen rum, ja, es gibt keine richtigen Daten etc. Es gibt schon Daten, die allerdings natürlich alt sind und zum Beispiel über 30 Jahre gehen. Es gibt eine schöne Studie aus den skandinavischen Ländern, die gezeigt hat, dass die Anspruchnahme von präventiven Maßnahmen über 30 Jahre eben deutlich weniger Zahnverlust bedeutet. Natürlich sind diese Studien gemacht worden in einer Zeit, in der gab es kein Good Clinical Practice und natürlich würde man heute die Studiendesigns anders machen, aber nichtsdestotrotz kann man die nicht einfach über den Haufen schmeißen und sagen, ja, das bringt alles nichts. Das ist falsch. Was die Parodontitis angeht, gibt es auch sehr harte Daten. Ja, es gibt ja gar nicht so viele harte Daten in der Zahnmedizin, aber da gibt es schon harte Daten, dass eine Nachsorge, die sich eben in den Bereich auch der Taschen befindet und dort stattfindet, essentiell für den langfristigen Zahnerhalt bei parodontal erkrankten Patienten ist.
In den kommenden Minuten schauen wir jetzt auf den Fall, wenn Zähne durch eine Entzündung von Zahnfleisch und Kieferknochen tatsächlich verloren gehen. Bei der Behandlung von Parodontitis ist natürlich der Zahnerhalt das wichtigste Ziel. Manchmal ist das aber nicht möglich und ein Zahn oder mehrere müssen gezogen werden oder fallen aus. Welche Möglichkeiten es in so einem Fall gibt, um Zähne zu ersetzen und neue Entzündungen zu vermeiden, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Florian Beuer gesprochen. Er ist Direktor der Abteilung für zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin und Funktionslehre an der Charité Universitätsmedizin Berlin, wo er genau zu diesen Themen forscht und arbeitet. Welche speziellen Probleme stellen sich für einen Zahnersatz gerade bei Parodontitis?
Durch das mit der Parodontitis und dem Abbau des Zahnhalteapparats ja oft auch der Knochen und das Weichgewebe verloren gegangen sind, stellt sich eigentlich bei jeder Art des Zahnersatzes oft die Herausforderung, dass eben nicht nur der Zahn ersetzt werden muss, sondern auch das Weichgewebe und der Knochen. Und das ist oft relativ schwer. Und dann muss man eben bestimmte Überlegungen anstellen. Also gehen wir mal von einer ganz einfachen Situation aus. Wir haben einen Zahn verloren durch eine Parodontitis und wollen diesen Zahn jetzt durch eine Brücke, durch eine festsitzende Arbeit ersetzen. Dann müssen zumindest mal, also grundsätzlich muss parodontale Gesundheit herrschen. Das heißt quasi, die Zähne, auf denen wir dann die Brücke verankern wollen, die müssen parodontal so behandelt sein, dass sie eben gesund sind. Und da kommen wir schon an ein Risiko eigentlich für die Parodontitis, denn die dentale Restauration oder eine Kronenrestauration, also so eine Brücke, sind quasi zwei Kronen an den Zähnen und dann der fehlende Zahn, der an diesen Kronen befestigt ist, dass auch diese Kronen eigentlich schon ein Risiko für das Zahnfleisch darstellen.
Risiko fürs Zahnfleisch darstellen, weil da eben sozusagen wieder ein Fremdkörper ist und da kann sich an der Grenzfläche dann wieder eine Entzündung bilden?
Genau, weil wir dort eigentlich wieder im ganz zahnfleischnah normalerweise wieder einen Reiz fürs Zahnfleisch haben und damit eigentlich wieder ein Risikofaktor, dass eben der Zahn, der schon eine Parodontitis vielleicht hatte und behandelt wurde, dass der jetzt nochmal einen zusätzlichen Risikofaktor bekommt. Mhm. Und auf der anderen Seite wissen wir eigentlich aus den Studien, solange wir alle Zähne im Mund behalten, haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die auch nach einer Parodontalbehandlung drin bleiben. Wenn mal die ersten Zähne rauskommen, dann ist die Prognose also die Restzähne deutlich schlechter. Das heißt, es ist die Frage, ob so ein festsitzender Zahnersatz dann oft auch das Mittel der Wahl ist, vor allem mittelfristig auch das Mittel der Wahl.
Was wären denn Alternative zu so einem festsitzenden Zahnersatz?
Also es gibt natürlich die Alternative des herausnehmbaren Zahnersatzes. Hört sich wahrscheinlich jetzt für die meisten nicht wahnsinnig attraktiv an. Das wäre eine Prothese, die eben selbst durch den Patienten ein- und ausgegliedert werden kann, zur Reinigung zum Beispiel, und die sich dann da abstützt. Hat aber den Vorteil, dass wir die Zähne nicht beschleifen müssen. Also wenn wir mal von der Situation ausgehen, dass wir in einem parodontal geschädigten Gebiss aber eigentlich keine großen Kronenpräparationen hatten, sondern dass die Zähne von der Zahnhartsubstanz noch ziemlich intakt sind und die Klammern vielleicht für so einen herausnehmbaren Zahnersatz im nicht sichtbaren Bereich liegen, dann ist es durchaus was, über das man nachdenken kann. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man die Prognose der anderen Zähne nicht sicher einschätzen kann, weil so eine Art des herausnehmbaren Zahnersatzes durchaus erweiterbar ist. Das heißt quasi, muss wieder mal ein Zahn entfernt werden, dann kann dieser Zahn ersetzt werden, indem er einfach angebaut wird an diesen herausnehmbaren Zahnersatz. Das ist bei einer festsitzenden Arbeit sehr, sehr schwierig. Da, wenn uns der Zahn verloren geht, dann brauchen wir eine komplett neue Restauration.
Sie haben eben angesprochen den Aufbau von Kieferknochen oder auch Zahnfleisch. Unter welchen Bedingungen ist das eine sinnvolle Maßnahme und wie wird das konkret gemacht?
Also das wäre natürlich das Schönste, wenn wir den Knochen, der verloren gegangen ist, wenn wir den wieder aufbauen können. Jetzt haben wir oft schlechte Voraussetzungen, wenn jetzt zum Beispiel, stellen wir uns vor, wir haben in einer geschlossenen Zahnreihe einen Zahn verloren, es ist quasi noch ein parodontal geschädigter, aber behandelter Zahn vor und nach der Lücke, dann tun wir uns oft sehr, sehr schwer, dort den Knochen aufzubauen. Wenn wir jetzt aber, stellen wir uns eine Situation vor, Sie haben nur noch die Frontzähne vom Eckzahn zum Eckzahn und dahinter nichts. Die Frontzähne sind parodontal so saniert, dass sie keine tiefen Taschen mehr haben. Dann bietet sich so eine Situation durchaus für den Knochenaufbau an. Und das muss man sich eigentlich immer vorstellen, wenn man so einen Knochen aufbaut. Man holt entweder Knochen irgendwo anders aus dem Mund, den man dort auflagert, oder eben Knochenersatzmaterial, deckt es ab. Und man muss sich immer vorstellen, der wird erstmal in der Zeit, wo der Knochen einheilt, nur ernährt durch die Durchblutung aus dem umliegenden Gewebe. Also wenn wir jetzt eine Situation haben, was ja mit die Hauptrisikofaktoren für eine Parodontitis sind, das Rauchen oder ein Diabetes mellitus, dann haben wir natürlich dort eine verminderte Durchblutung, haben wir eine schlechtere Wahrscheinlichkeit, dass dort auch so ein Knochenaufbau einheilt. Also das müssen wir alles mit berücksichtigen. Und in so Situationen ist dann Knochenaufbau vielleicht auch schwieriger.
Jetzt haben wir über den Knochenaufbau gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Zahnfleischaufbau aus? Wann und wie wird das gemacht?
Der Zahnfleischaufbau, den macht man eigentlich ganz gerne isoliert, wenn Zahnfleisch verloren gegangen ist, also weniger also aus entzündlicher Genese, sondern eigentlich mehr so aus, wenn man so eine sogenannte Rezession hat. Ich glaube, das kennt jeder aus seinem eigenen Mund, dass er bestimmte Zähne hat, die länger sind. Die sind nicht unbedingt entzündet, aber da hat man so einen freiliegenden Zahnhals. Und da kann man eigentlich ganz gut das mit Zahnfleisch wieder abdecken. Beim Implantat ist es ein kleines bisschen anders. Damit die Weichgewebe ums Implantat stabil sind, brauchen wir einen gewissen Anteil an sogenannten befestigten Zahnfleisch. Den Unterschied sieht man eigentlich ganz einfach, wenn man in den eigenen Mund schaut. Wenn Sie an den Gaumen schauen, am Gaumen haben Sie befestigtes Zahnfleisch. Also da können Sie, auch wenn Sie jetzt mit ein bisschen Kraft draufgehen, Sie können das eigentlich nicht bewegen. Und wenn Sie jetzt aber nach außen gehen, in die Umschlagfalte, dann können Sie das Zahnfleisch dort sehr einfach bewegen. Das ist das bewegliche Zahnfleisch. Und damit wir stabile Situationen um ein Implantat rum haben, brauchen wir 2, 3, 4 Millimeter befestigtes Zahnfleisch einfach um das Implantat, damit dort die Situation stabil ist. Also das heißt, oft ist nach so einem Hartgewebeaufbau, nach so einem Knochenaufbau, dann eben, weil durch das Ziehen der Zähne oft der Streifen, den wir an diesem befestigten Zahnfleisch haben, sehr stark geschrumpft ist. Wir brauchen den aber für die Stabilität um die Implantate. Deswegen braucht man in Situationen oft auch noch einen Weichgewebsaufbau.
Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Werden diese Methoden, über die wir jetzt gesprochen haben, gleichermaßen von den Krankenkassen gezahlt, übernommen?
Starten wir mal bei der einfachsten Versorgung, beim herausnehmbaren Zahnersatz. Der herausnehmbare Zahnersatz, der wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Der festsitzende Zahnersatz, der wird dann übernommen, wenn die Pfeilerzähne eine gewisse Grundvoraussetzung erfüllen. Also wenn quasi die Parodontitis nicht so weit fortgeschritten war, dass über das koronale Wurzeldrittel, also wenn man quasi sich die Wurzel in drei Teilen vorstellt, dass quasi nicht mehr Knochenverlust als ein Drittel an der Wurzel aufgetreten ist. Mhm. Kann man eine Brücke auch machen, wenn mehr als ein Drittel ist, natürlich, aber dann geht die Erfolgsprognose runter, dann sind wir nicht mehr im Rahmen der gesetzlichen Krankenversorgung. Und bei allem, was Implantat ist, sind wir sowieso außerhalb der gesetzlichen Krankenversorgung, aber was dann die Knochen- und die Weichgewebeaufbauten angeht.
Wir haben jetzt über unterschiedliche Formen von Zahnersatz gesprochen, festsitzend, herausnehmbar. Was sollten Betroffene auf jeden Fall beachten und bedenken bei der Pflege auch dieses Zahnersatzes, um da erneute Entzündungen zu vermeiden?
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der Zahnersatz muss so gestaltet sein, dass man den zu Hause sauber bekommt. Weil was unser Feind einfach ist in der Mundhöhle, ist der Zahnbelag, die Plaque. Weil dort sind in der Plaque sind die ganzen Dinge drin, die uns diese Entzündungen verursachen. Das heißt quasi, ich muss in der Lage sein, das plaquefrei oder möglichst plaquefrei zu bekommen. Also das heißt quasi die Konstruktion des Zahnersatzes. Da ist natürlich herausnehmbar deutlich einfacher. Das nehme ich einfach raus, putze es außerhalb des Mundes und putze meine Zähne. Also wenn das festsitzend ist und es ist eine Brücke zum Beispiel und ich muss unter dieser Brücke putzen. Da gibt es also spezielle Reinigungshilfen. Aber mit dem zu hantieren im Mund, das ist schon gar nicht so einfach. Und es ist ja so, normalerweise haben wir Zahnersatz eher, wenn wir im fortgeschrittenen Alter sind. Und es ist oft sehr, sehr anspruchsvoll zu putzen. Und das, glaube ich, ist auch was, was jeder Patient und jede Patientin mit ihren Behandlerinnen und Behandlern besprechen müssen. Kriegen sie das geputzt oder nicht? Weil wenn wir es nicht geputzt bekommen, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es eben nicht dauerhaft entzündungsfrei bleibt. Und dann ist vielleicht also der Trugschluss, dass wenn ich jetzt Implantate habe oder Zahnersatz, dass wenn die Zähne weg sind, dass dann nichts mehr passieren kann. Also eigentlich, wenn ich Zähne verloren habe, dann bin ich eher ein Risikopatient und muss eher häufiger zum Zahnarzt gehen, als ich vorher beim Zahnarzt war. Und es muss vielleicht genauer hingeschaut werden.
Was tun, wenn Zähne durch Entzündung verloren gehen und ersetzt werden müssen? Über unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten und die Pflege des Zahnersatzes habe ich mit Florian Beuer von der Charité in Berlin gesprochen. Herr Beikler, Sie haben mitgehört. Wie oft lässt es sich bei Parodontitis Ihrer Erfahrung nach nicht vermeiden, dass ein oder mehrere Zähne verloren gehen?
Also man muss sagen, die Parodontitis-Therapie ist recht erfolgreich. Also so 80-85% der Patienten kriegen wir gut stabilisiert. 10-15% werden einige Zähne verlieren und 5% etwa klappen gar nicht. Das muss man wissen und das muss man auch mit dem Patienten vorher kommunizieren. Das Problem ist, wann weiß ich, wer in welches Töpfchen fällt? Und da spielt eigentlich der Faktor Zeit eine Rolle. Ich hatte ja, oder wir hatten es vorhin ja kurz besprochen, dass die Parodontitis in der Regel glücklicherweise sehr langsam progredient ist. Das heißt also, auch wenn die Parodontitis-Therapie nicht funktioniert, verliert der Patient so im Schnitt 0,2 bis 0,4 Millimeter Knochen. Die Krux dabei ist, dass ich das aber allerdings als Kliniker nicht messen kann. Diese Sonden, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, haben eine Messungenauigkeit von etwa plus minus 1 Millimeter. Das heißt, um zu sehen, ob die Therapie funktioniert hat, brauche ich Zeit. Und in einer idealen Welt, die man eben typischerweise nicht hat, weil man vielleicht den Patienten versorgen will oder versorgen muss, ja, wäre es so, dass ich nach dieser chirurgischen und nicht chirurgischen Phase etwa so 2-3 Jahre bräuchte, um endgültig mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass der Patient stabil ist. Das ist die Krux dabei und die macht die Therapieplanung zum Teil auch gar nicht so einfach. Aber wenn man das mit dem Patienten offen bespricht, ja, dass das Glas schon mal ziemlich voll ist. Ich sage auch immer, gut, dass sie da sind. Ne? Das Glas ist ziemlich voll, aber ich kann Ihnen noch nicht ganz genau sagen, ob es wirklich hundertprozentig voll ist. Dazu brauchen wir zusammen, also Patient und behandelnder Arzt, entsprechend Zeit.
Mhm. Zeit, Stichwort langwierige Therapie, da würde ich gerne unsere nächste Hörerin dazu holen. Frau Jaber aus Münster hat angerufen. Hallo, Frau Jaber.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie leiden seit langem unter Parodontitis.
Sehr lange schon. Das schon seit 2004. Und von 2006 bis 2021 habe ich insgesamt 30 Operationen unter Vollnarkose gehabt. Und es ist noch immer nicht besser. Und durch die Parodontitis habe ich in meinem oberen Kiefer keinen einzigen Zahn mehr. Ich habe seitdem, deswegen muss ich eine Prothese tragen. Und in diesem Jahr wurde zum zweiten Mal die Prothese neu angefertigt. Ich bin mittlerweile verzweifelt, sodass ich das in Worten nicht mehr beschreiben kann. Es ist richtig, richtig heftig. Und ich habe auch bis heute immer sehr große Schwierigkeiten während des Essens, also während des Kauens und so. Also ich muss vorher immer eine 800er Ibuprofen nehmen, damit ich einigermaßen essen kann.
Frau Jaber, herzlichen Dank schon mal an der Stelle für diesen Erfahrungsbericht, der Jahre zurückreicht, Herr Balkler. Können Sie, Frau Jaber, da Hoffnung machen? Wir haben darüber gesprochen, dass die Parodontitis-Behandlung sehr langwierig sein kann, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Therapieansätze, die man dann eben versuchen kann.
Ja, also das ist erstmal ungewöhnlich, 30 chirurgische Eingriffe in Vollnarkose bei der Therapie dieser Erkrankung ist wirklich eher ungewöhnlich. Das lässt sich in der Regel also alles ohne Vollnarkose, die ja auch wieder ihre Risiken hat, durchführen. Jetzt, wenn ich die Hörerin richtig verstanden habe, hat sie alle ihre Zähne verloren und die prothetische Versorgung ist problembehaftet.
Die Zähne im Oberkiefer, ja.
Genau. Da würde ich empfehlen, einen Kollegen aufzusuchen, der im Fach der oder in der Subdisziplin der Prothetik große Erfahrung hat. Und das natürlich dann auch, da muss man die Situation im Unterkiefer dann natürlich noch mit hineinnehmen, dass das hoffentlich parodontal gesund ist. Allgemein muss man sagen, dass eine Parodontitis-Therapie lebenslang durchgeführt werden muss, wobei das keine belastende Therapiemaßnahme ist. Das heißt also, 2 bis 4 Mal im Jahr sollte man eben die Taschen, wenn sie denn noch vorhanden sind, entsprechend reinigen. Der Patient muss dazu beitragen, natürlich, dass er im sichtbaren Bereich die Zähne gut pflegt. Denn, was viele auch nicht wissen, ein Parodontitis-Patient wird zu einem Risikopatienten, was Karies angeht. Ja, die Mikroflora ändert sich ein klein wenig zugunsten einer eher Karies-auslösenden. Und in Kombination mit der Tatsache, dass die Zahnhälse freier liegen können, durch den Rückgang des Weichgewebes, was wir ja als Parodontologen gerne sehen wollen, dass es entzündungsfrei wird, dann schrumpft es, macht den Patienten eben zu einem Risikofaktor für Karies. Deswegen ist es da ganz wichtig, dass die Mundhygiene extrem gut ist. Das bedeutet aber nicht, dass der Patient durch diese Mundhygiene, sehr gute Mundhygiene, in diese Tasche hineinkommt. Das muss also immer noch professionell begleitet werden und das lebenslang. Das ist ganz wichtig, weil sonst muss man offen gestanden einen anderen Ansatz wählen, und das bespreche ich mit meinen Patienten auch immer gleich in der ersten Therapiesitzung, das erste Mal, wenn ich sie sehe, muss man sich vielleicht in eine andere Richtung entwickeln. Und Herr Beuer hat es auch schon angedeutet, dass man dann halt sich vielleicht in einen erweiterungsfähigen Zahnersatz entwickelt. Das ist ja nichts Ehrenrühriges. Ja, und wenn man das mit dem Patienten bespricht, kann man ja auch diesen Weg gehen. Aber wenn man eben parodontal erhaltend arbeiten will, versucht man zuerst einmal die Zahnreihe geschlossen zu halten. Das ist vollkommen richtig. Und wenn das dann nicht mehr geht, dann muss man sich eben überlegen, in welche Richtung man sich festsitzend oder herausnehmbar entwickeln kann.
Wenn wir noch bei den Therapieoptionen bleiben, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, bei Parodontitis werden auch Laserbehandlungen angeboten. Wie gut ist da die Wirksamkeit nachgewiesen?
Also wenn ich die Wissenschaft mir anschaue, dann ist der Laser genauso gut wie das Handinstrument, das man, also es ist eine sogenannte Kürette, mit der man die Wurzeloberfläche bearbeiten kann. Von den Leitlinien her wird es nicht empfohlen. Denn man muss sagen, wenn ich ein Verfahren habe, was zugegebenermaßen sehr gut erforscht und sehr gut funktioniert, warum soll ich dann ein anderes Verfahren nehmen, was in der Regel in der Therapie deutlich teurer ist? Mhm. Ja, deswegen ist es in den Leitlinien, wird die Lasertherapie zur nicht-chirurgischen Therapie nicht empfohlen.
Und dementsprechend werden die Kosten auch nicht übernommen davon.
Richtig, das sind reine Privatleistungen. Ja.
Kommen bei der Parodontitis-Therapie unter Umständen auch Medikamente zum Einsatz? Und jetzt nicht Medikamente wie die Schmerzmittel vorm Essen, von denen Frau Jaber eben berichtet hat.
Also sagen wir mal, die adjuvante Therapie mit Arzneimitteln, da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Vorstellungen, wie das gehen kann. Das bekannteste wäre, dass Antibiotika gegeben werden. Adjuvant, das heißt zusammen mit der nicht-chirurgischen Therapie. Das reduziert sich auf wenige Patienten, die davon einen Vorteil haben. Das sind überwiegend jüngere Patienten, die rasch voranschreitende parodontale Erkrankungen haben. Da kann man über den zusätzlichen Einsatz einer systemischen Antibiotikatherapie sprechen. Andere Medikamente, die gegeben werden oder die diskutiert waren, es waren mal auch mit niedrig dosierten Antibiotika zu arbeiten, die sozusagen die Entzündung etwas zurückdrängen oder gleich mit entzündungshemmenden Medikamenten, sind nicht so, dass man die empfehlen kann. Um das auf den Punkt zu bringen, die Pille gegen Parodontitis, die gibt's noch nicht. Und die wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht vorhanden sein. Mhm. Wenngleich es einige hypothetische Ansätze gibt, die im experimentellen auch oder in experimentellen Studien auch ganz gute Ergebnisse gebracht haben, aber jetzt in der Anwendung am Menschen in der klinischen Routine sehe ich da noch nichts.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Bleiben wir nochmal bei möglichen Therapieverfahren, die es schon gibt. Frau Niemeyer aus Stade hat angerufen. Sie hat eine konkrete Frage. Da geht es dann eher so um Hausmittel gegen Parodontitis. Hallo, Frau Niemeyer.
Hallo. Ich bin 77 Jahre alt, seit 60 Jahren Diabetikerin. Und bei der letzten Behandlung wurde mir empfohlen, abends nach dem Zahnreinigen mit Öl zu spülen, 2 Minuten lang. Und dann muss man eben mit dem Ölgeschmack im Mund einschlafen. Das finde ich nicht so schön. Ist es hilfreich? Kann das sehr viel als Prophylaxe gelten oder kann man sich das schenken?
Frau Niemeyer, vielen Dank für die klare Frage. Gebe ich weiter an Herrn Beigler.
Ja, vielen Dank, Frau Niemeyer. Das geht um das sogenannte Ölzielen wahrscheinlich. Also es ist auch momentan etwas, was, sag ich mal, hip zu sein scheint. Man muss klar sagen, Ölzielen ersetzt natürlich nicht die mechanische Plaque-Reduktion durch die Zahnbürste Art 1. Und es ist auch nicht besonders hilfreich, wenn man jetzt, sagen wir mal, an die Applikation von Fluorid denkt. Ja, die sollte über die Zahncreme folgen. Wenn ich jetzt das wissenschaftlich anschaue und mir die Studien, die wenigen Studien, die es dazu gibt, rekapituliere, dann muss man sagen, der Effekt ist überschaubar. Also der ist sehr gering. Es hat sicherlich keinen Effekt auf die Veränderung der Sondiertiefen. Das heißt also, die Taschen werden sich dadurch nicht besonders ändern. Allerdings muss man eine Sache sagen, wenn Sie das mit einem sehr guten Öl machen, das sind also in der Regel Olivenöle, die kalt gepresst sind, die haben sehr viel Polyphenole drin. Das heißt, die wirken per se entzündungshemmend. Dann kann das zum Beispiel jetzt in dem sichtbaren Bereich, das heißt also die Gingivitis-Komponente, und Sie sagten, Sie sind Diabetikerin, vielleicht etwas helfen, Gingivitis-Komponente etwas zurückzufahren, wenngleich natürlich die Zahnbürste diesbezüglich effizienter ist. Also es schadet nicht, es zu machen. Der Effekt ist überschaubar.
Ja, also bis ans Lebensende abends mit dem Ölgeschmack im Mund einzuschlafen.
Müssen Sie nicht. Also ich würde sagen, Sie können es machen, wenn Sie es wollen. Es gibt Patienten, die finden es ganz toll. Dann sage ich, ja, das können Sie gerne machen. Es schadet Ihnen nichts, aber ob es Ihnen jetzt wahnsinnig viel bringt,
ist auch unklar.
Ist auch unklar. Also wenn Sie es nicht machen wollen, dann tun Sie sich wahrscheinlich nichts Böses, wenn Sie es bleiben lassen.
Okay, danke schön.
Frau Niemeyer, vielen Dank für den Anruf nach Stade. Herr Beigler, wir haben auch sehr viele Mails bekommen. Vielleicht bei dem Thema passt es ganz gut als Anschluss. Die Frage, wie wirken sich regelmäßiger Kaffee- und Teekonsum auf Zähne und Zahnfleisch aus? Sind grüner und Kräutertee eventuell sogar förderlich und gesund?
Also zwei Sachen. Das eine wäre eine ästhetische Komponente, die aber marginale Bedeutung im zahnmedizinischen Sinn hat. Die können natürlich die Zahnoberfläche etwas verfärben. Das kann man durch eine professionelle Zahnreinigung, also im sichtbaren, im supragingivalen Bereich, relativ schnell wieder wegbekommen. Das wäre das eine. Das zweite ist tatsächlich grüner Tee. Also wenn wir an die Phytopharmakologie denken. Das hat schon auch einen entzündungshemmenden Effekt. Es gibt einige wenige Berichte, die zeigen, dass es adjuvant zur nichtchirurgischen Therapie einen kleinen Einfluss hat, wobei man da wieder unterscheiden muss zwischen der wissenschaftlichen Signifikanz und der klinischen Relevanz. Also das kann man durchaus machen, aber nochmal, das ersetzt alles nicht eine Parodontitis-Therapie. Man kann das unterstützend durchaus machen und das verhindert wahrscheinlich auch nicht das Zustandekommen einer Parodontitis.
Parodontitis-Therapie, warum die auch wichtig ist, nicht nur um den Mundraum sozusagen zu sanieren und zu schützen, das fragt eine andere Hörerin, nämlich nach den systemischen Folgen. Eine Parodontitis kann, wenn sie nicht richtig behandelt wird, auch an ganz anderen Orten des Körpers als im Mund zu Problemen führen.
Ja, hier muss man sich im Kontext immer vorstellen, wenn Sie, und in der Regel ist nicht nur ein Zahn von der Parodontitis betroffen, sondern viele Zähne. Wenn Sie sich diese Entzündungsfläche einfach mal vorstellen, dann entspricht das so der Handinnenfläche oder so dem halben Unterarm. Das ist eine ganze Menge. Wenn Sie da zum Dermatologen gehen, der erschrickt erstmal. Bloß in der Mundhöhle tut's halt erstmal nicht weh. Und dass die dort gebildeten Entzündungsmediatoren und Botenstoffe auch an anderen Stellen des Körpers sich vereinfacht gesagt auf die dort schon bestehende Entzündung draufpfropfen und die dann vielleicht etwas fördern, ist ganz klar. Und da gibt es mittlerweile auch gute Daten dazu, die diese Kausalität belegen
oder zeigen.
Gerade was so, sage ich mal, bei Gefäßwanderkrankungen, also atherosklerotischen Prozessen, da gibt es Zusammenhänge zwischen Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch entsprechend peripheren Verschluss, also wenn die Arterien in der Peripherie zugehen. Mhm. Das gibt es. Es wird mittlerweile diskutiert, ob hier nicht bei entzündlichen Neurodegenerativen, also bei Erkrankungen, die das Nervengewebe betreffen, ob es hier nicht Zusammenhänge gibt. Es wurde diskutiert oder das ist belegt als bidirektional, also wechselseitige Beziehung bei Diabetes.
Ja, auf jeden Fall eine gute Idee, Parodontitis rechtzeitig zu behandeln. Das war die Sprechstunde heute zum Thema Zahnfleischentzündung und Parodontitis. Als Experte war Thomas Beigler aus Hamburg zugeschaltet, dort Direktor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dabei waren.
Immer gerne.
Danke auch an die Hörerinnen und Hörer für die Fragen und Erfahrungsberichte. Mein Name ist Lennart Pyritz. Tschüss, danke fürs Hören.